Hey liebe Hörys, ich bin Hans Dorsch und ihr hört Fahrradio. In dieser Folge sprechen wir noch einmal mit Alex Tuspas, den wir schon im Frühjahr 24 interviewt haben. Kurz zur Erinnerung, er hat mit Highbike praktisch das E-Mountainbike, wie wir es kennen, erfunden und später unter anderem das Münchner Studio der Designagentur Kiska aufgebaut. Ach ja, und vorher hat er noch den Fahrradhandel digitalisiert. Und ihr merkt schon, der Mann hat Ideen und setzt sie auch um. Seit 2023 ist er Geschäftsführer bei HEFA, einem Hersteller, der E-Bikes mit modernster Technik und eigenem Design zu fairen Preisen verkauft. Entwickelt und designt werden die Räder in Maisach bei München und da sind Thomas und ich hingefahren, um mit ihm zu sprechen. Alex gibt uns Einblicke in die Herausforderungen und Erfolge des Unternehmens während und nach der Pandemie. Wir reden über clevere Preis-Leistungs-Strategien, das selbstentwickelte Antriebssystem und wie sie künstliche Intelligenz für besseren Kundenservice einsetzen. Wir zoomen auch raus auf die großen Ideen der E-Bike-Welt. Nachhaltigkeit, technische Innovationen und wie eigentlich das E-Bike der Zukunft aussehen soll. Wir sprechen über Sharing-Modelle und die urbane Mobilität nicht nur auf zwei Rädern. Wie sie unseren Alltag schon jetzt verändert und wie sehr sie es könnte, wenn die Politik mal ihre Bedeutung erkennen würde. Macht euch bereit für eine Stunde Bike-Inspiration. Jetzt geht's los. Erstens, wie habt ihr die Pandemie bzw. Postpandemie gemeistert oder? Ja, und zweitens seid ihr heute da, wo ihr euch vor 3,5 Jahren gesehen habt?
Also zur ersten Frage, wie haben wir die Pandemie gemeistert? Also HEFA ist tatsächlich 21 gegründet worden, hier in Deutschland, da ist natürlich die Pandemie im vollen Lauf gewesen. Das macht die Sache nicht leichter, das macht es im Recruiting nicht leichter, das macht es einfach in den ganzen praktischen Dingen, also zum Beispiel die Location anschauen, also es war alles mit Abstand und Lockdown, war schon sehr schwierig. Ich war zu dem Zeitpunkt nicht an Bord, ich habe das aber von außen hin beobachtet und begleitet und da haben die Kollegen, die das damals hier aufgezogen haben, haben da schon sehr zu kämpfen gehabt. Es war schwierig, Leute zu bekommen, es war schwierig, gerade für eine junge Firma und wie gesagt, es während einer Pandemie mit Lockdowns Leute zu interviewen, persönlich kennenzulernen, war teilweise schwierig bis einfach nicht möglich und war teilweise wirklich einfach nur Online-Interview. Sie haben es sehr, sehr gut gemeistert. Was damals ja sehr positiv für die Fahrradindustrie war, also diese Marktübertreibung 2021, teilweise auch noch 2022 war ja, also es wird jetzt beginnt das goldene Zeitalter des E-Bikes und es wird komplett nur in den nächsten Jahren so weitergehen. Also, dass das ein Sondereffekt war, hätte eigentlich jeder wissen müssen, haben die meisten gekonnt ignoriert. Deswegen haben wir ja die Situation im Markt gerade. Und da waren die Kollegen, die hier verkündet haben, alle ganz frei davon. Sie waren damals sehr, sehr positiv mit den Einschätzungen des ersten Verkaufs und haben dementsprechend erstmal Komponenten eingekauft. Überhaupt kein Vergleich zum Rest, muss man ganz ehrlich sagen. Die Branche wirklich kollektiv daneben gelangt. Die Kollegen haben auch ein bisschen daneben gelangt, aber alles zum Glück in einem sehr, sehr managebaren Bereich. Deine Frage, ob wir jetzt dort schon sind, wo wir gerne wären, da muss man ganz klar das Nein sagen. Und zwar aus einem einfachen Grund. HEFA definiert sich sehr stark über das Thema Preis-Leistung. Also wirklich nicht den Preis. Also der Preis, muss man ganz ehrlich sagen, ist eine tote Nummer, ohne Aussage. Sondern bei uns geht es immer darum, wie schaffen wir es, dass ich das beste Paket aus Design, Performance, Qualität zum besten Preis hinlege. Also sind bei uns immer, wir haben so ein kleines Schaubild, das ist ein Puzzle, das sind vier Puzzleteile und es gibt ja nichts Frustrierendes, wenn ein Puzzleteil fehlt. Und bei uns ist immer nur, wenn wir diese vier Punkte erreichen, dann ist es ein echtes HEFA. Erreichen wir das nicht, gehen wir einfach nicht in diesen Bereich. Das hat uns, da waren wir ziemlich einsam im Markt, also es gab kaum jemand, der da wirklich mithalten hat können oder mithalten wollte, muss man auch ganz klar sagen. Das hat sehr viel Geschwindigkeit am Anfang gegeben. Jetzt muss man ganz ehrlich sagen, von der Geschwindigkeit runterbremst, weil wir haben sehr viel Preis-Zwangskonvertiten im Markt. Also es gibt teilweise 6.000 Euro UVP-Räder werden jetzt für teilweise 1.700, 1.800 verkauft. Teilweise weit unter Preis an Handel abgegeben. Das zerstört das Preisgefüge völlig. und macht uns das Leben sicher nicht leicht. Wir sind trotzdem, muss man ehrlicherweise sagen, erstaunlich gut im Markt gekommen. Also die Händler mögen uns gern, weil wir einfach, sie wissen, dass wir auch, wir werden die Preise nicht anheben, wir werden nicht plötzlich das Doppelte wieder kosten wie der Rest, sondern wir werden auf dem Konzept bleiben. Und wir sind einer der wenigen Marken, bei dem die Händler sich trauen, es tatsächlich zum normalen UVP zu verkaufen, ohne große Preisabschläge, schlicht und ergreifend, weil wir haben ein eigenes Antriebssystem, eigenes Konzept und es ist so, draußen gibt es kaum was, was man vergleichen kann. Das heißt, wir sind aus diesen extremen Vergleichen erstmal, zumindest mal auf den ersten Blick heraus. Du kriegst also Hefe nicht irgendwo extremst viel billiger. Wir haben auch Sonderaktionen, die müssen wir leider auch machen, aber das sind Auslaufmodelle. Das sind alte Modelle, die wir jetzt einfach rausverkaufen. Da schnüren wir schöne kleine Pakete. Aber ansonsten, die aktuellen Modelle, achten wir darauf, dass die UVPs stabil bleiben. Aber nochmal abschließend, ohne diese Krise, also es ist nämlich so, der Markt diktiert die Volumen und den Preis. Wir können die Kosten und das, was wir ausgeben, das können wir kontrollieren. Aber aktuell ist es so, wie viel man wirklich in den Markt aktuell reinverkaufen kann, zu welchem Preis, das diktiert der Markt. Und da ist der Markt momentan sehr, 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 sehr extrem. Wir können nicht jammern, aber die Krise hätten wir auch nicht unbedingt gebraucht.
Also für die Kundinnen und Kunden ist es ja momentan unabhängig davon, dass es vielleicht schwierig ist, sich zu entscheiden, was brauche ich denn eigentlich, was will ich, ist es ja schon eine Situation, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich mir für wenig Geld ein tolles Rad kaufen. Und jetzt auch, wenn man eure Auslaufmodelle zum Beispiel kauft, ihr habt ja eine Strategie. Wir sind heute hier ja in Maisach und schauen uns auch die Gebäude und die Montage ein bisschen an. Ihr habt ja eine Strategie, eine längerfristige Strategie, sodass ich auch, wenn ich jetzt ein Auslaufmodell kaufe, weiß, okay, das ist ein gutes Rad.
Ja.
Und da kümmert sich auch noch jemand danach, wenn ich das gekauft habe. Das ist, glaube ich, Teil auch eurer Philosophie.
Ja, unbedingt. Also ich sage mal so, das Produkt spielt eine relativ große Rolle. Das sollte bei jedem Fahrradhersteller, sollte eigentlich das Produkt eine große Rolle spielen. Es gibt aber tatsächlich, aus meiner Vergangenheit, gibt es auch Beispiele, da war das Produkt im Grunde genommen nur der Treibstoff für den Motor. Und das ist bei uns schon anders. Und wir haben zum Beispiel jetzt ganz lustig, uns hat erst vor kurzem ein Kunde angerufen, der hat seine Schlüssel, der hat das Fahrrad austauscht, der hat einfach die falsche Rahmenhöhe bestellt, das hat er und hat es dann ausgetauscht und hat blöderweise die Schlüssel vertauscht. Er hat die Schlüssel von seinem Fahrrad bei dem anderen mitgeschickt, jetzt kriegt er den Akku nicht mehr raus. Und das tatsächlich schon seit fast 10 Monaten. Ich weiß nicht, warum er sich nicht gemeldet hat. Und dann haben wir so geredet, wie sonst ist er. Er sagt, aber sonst ist er super zufrieden. Er ist jetzt 13.000 Kilometer damit gefahren. Wie 13.000 Kilometer? Ja, allerdings nur in 8 Monaten. Also er ist in 8 Monaten, ist er mit dem Ding 13.000 Kilometer gefahren. Was uns natürlich wahnsinnig freut. Erstens mal, weil klar, wenn man einen eigenen Antrieb hat, dann bist du immer in der Nachweispflicht. Und sowas hilft uns, weil der ist einfach nur damit gefahren. Der hat das getan, was der Kunde tut, der fährt einfach. Dem ist der Rest als wurscht, der fährt einfach, Punkt. Und wir waren wirklich hellauf erfreut, das ist eines dieser 23er Modelle. Und da sieht man, das sind innerhalb von 8 Monaten diese 13.000 Kilometer und der hat uns angerufen wegen dem Schlüssel. Und das ist für uns zum Beispiel dann, da muss ich ganz ehrlich sagen, an dem Punkt schlafe ich dann gut, da bin ich dann wirklich heilfroh, weil ich weiß, der hat keinen großen Aufwand mit dem Bike, der fährt einfach, das Ding ist zuverlässig. Den brauche ich nicht mehr überzeugen. Wir haben jetzt gesagt, die Schlüssel kriegt er von uns und wir fahren ihm die sogar hin und machen ein kleines Interview mit ihm, weil es uns wirklich freut, weil wir auch zeigen wollen. Das ist ein schönes Beispiel. Und das ist, wie gesagt, es gibt ja ganz viele YouTuber, die werden gekauft und dann hast du deine Meinung gekauft. Das ist einfach jemand, der fährt einfach. Wir haben einige Kunden, die schon wirklich extrem viel mit den Dingen fahren und von denen hören wir nichts. Warum? Weil die zum Glück jetzt erstmal wenig Aufwand haben. Natürlich haben wir auch Themen, also es geht einmal was kaputt, da müssen wir es halt reparieren. Und das zeigt, dass auch die Auslaufmodelle, die sind für mich, wenn jemand ein Produkt verkauft, dann möchte ich gut schlafen können und möchte wissen, dass der da wirklich einmal damit zurechtkommt. Und es ist, glaube ich, schon ein bisschen Einstellungsfrage. Ja, also auch die Auslaufmodelle sind für uns nichts, einfach ein Scheiß, der von Hof muss, ganz und gar nicht, weil es steckt viel Arbeit und viel Leistung drin. Und da geht es nicht, dass man sagt, nee, das ist einfach nur Auswurfmodell und einfach nur weg.
Da ist aber euch auch so, dass ihr einen eigenen Motor habt. Mhm. Ich weiß nicht, vielleicht stellst du da mal Fragen zu, jetzt zu dem zweiten Punkt, weil da bist du, glaube ich, ein bisschen spezieller interessiert.
Achso, ja, also mit dem eigenen Motor habt ihr ja möglicherweise auch eure Modellpalette und eure Entwicklungsgeschwindigkeit im Griff so ein Stück weit. Ihr müsst euch nicht nach jemand anders richten. Mhm. Ihr müsst keine Saison machen. Ihr könnt, ihr könnt euch die Zeit nehmen, die ihr braucht, um ein komplettes Paket zu machen. Und wie weit, also ihr fertigt den Motor ja nicht selbst und da gibt es auch noch eine andere Entwicklung. Wie weit arbeitet ihr da gut zusammen, welche jetzt auch aus solchen Rückmeldungen von den Kundinnen und Kunden, wie weit kann sowas da direkt reingehen in die Motorentwicklung und auch dann eben auch in die Fahrradentwicklung, ins Gesamtprodukt?
Ich würde mal sagen, der Grund, warum ich auch hier bin bei HEFA, ist tatsächlich der Antrieb. Also ich damals bei meiner Zeit bei Highbike, also am Ende, wie wir dann alle irgendwann mal ausgestiegen sind, da war für uns eigentlich klar, dass der Antrieb, also das E-Bike zum E-Bike macht, ist das E und das ist der Elektroantrieb und das ist das Master-System am gesamten E-Bike. Hast du das nicht in der Hand, hast du praktisch die ganz größten Teil der Strategie, der Funktionalität, der Wertschöpfung, auch des Preises hast du, gibst du außer Haus und du bist dann immer fremdbestimmt. Das ist so, als würde Mercedes jetzt von irgendeinem Zulieferer einfach den gesamten Motorenstrang kaufen, den die anderen alle kaufen und der diktiert dir, wie dein Produkt ausschaut. Das würde da bei der Erwachsenenindustrie, also wirklich nichts und niemand würde das akzeptieren. Das würde weder die Automobilindustrie noch die Motorradindustrie noch andere Industrien hätten das wirklich, würden sich das gefallen lassen. Die Fahrradindustrie funktioniert da anders. Das heißt, wir haben eine extrem niederschwellige Komplexität. Das heißt, es ist wahnsinnig einfach, E-Bikes herzustellen. Das hat dazu geführt, dass wir sehr, sehr viele E-Bike-Hersteller haben. Und für mich war damals schon immer klar, hast du das nicht in der Hand, kannst du ganz viele Dinge nicht umsetzen. Also ganz viel Innovationspotenzial geht einfach verloren. Sehr viel Feedback von den Kunden geht verloren. Und es gibt ja gerade im Antriebssystem und die Assistenzsysteme, das ist ja die Grundlage für das echte E-Bike. Und wenn du hier nur Gast bist, dann hast du nichts in der Hand. Und hier bei HEFA haben wir es tatsächlich, das ist genau aus dem Grund gegründet worden, nicht ein Album an unterschiedlichen Zulieferern zusammenzustellen, sondern wirklich ein komplettes Produkt zu entwickeln. Sind wir da schon dort? Nee, wir sind auch nur zu 80% sind Standardbauteile. Es macht da Sinn, damit du im Service einfach draußen kompatibel bist und den Kunden nicht einschränkst, dass er plötzlich keinen Sattel mehr anbauen kann. Aber das andere System kommt tatsächlich von uns. Du hast es vorhin schon erwähnt, die ganze Geschichte ist so, wir bauen den Antrieb nicht selber, sondern es ist unsere Mutter. Die Mutter, die den für uns bauen und die machen da, aber die entwickeln den komplett und wirklich fertigen ihn komplett. Also das ist kein Zukauf von irgendwo, sondern es ist wirklich fundamental entwickelt. Und nachdem wir so eine extrem enge Verbindung aus natürlicher Weise haben, haben wir sehr viel Einfluss auf die Entwicklung. Wir können uns Dinge wünschen. Die Oberfläche zum Beispiel, die Benutzeroberfläche, die haben wir komplett selber gemacht. Das ist komplett in Haus entstanden. Das war schon immer mein Wunsch, meine eigene Benutzeroberfläche zu machen, die so watschen einfach ist, dass sie ein normaler Mensch benutzen kann. Das ist mit einem klassischen Antriebshersteller an der Grenze zur Unmöglichkeit. Oder du musst irgendeinen Schwachsinn machen, dass du nochmal einen technischen Layer drüber setzt. Und damit geht viel Feedback, viel Marktwissen, können wir direkt ins Produkt einfließen lassen und können das Produkt anders lebendig halten. Zum Beispiel, dass wir tatsächlich auch Updates machen, wie dass das jetzt plötzlich neue Funktionen gibt, damit das Produkt auch interessant für den Kunden bleibt, dass einfach die Lebensdauer des Produkts nicht irgendwann endet. Und wichtiger Punkt ist, wir bestimmen unseren Rhythmus selber. Das heißt, wir sagen, wann das Produkt end of life ist, wann wir lassen uns von draußen her nicht durch irgendeinen Hersteller, der eigene Interessen hat, der natürlich hat es. Das möchte ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Nur es kann passieren, es kommt plötzlich ein neuer Antrieb raus und plötzlich sind deine Produkte, obwohl sie noch gut sind, plötzlich zwangsentwertet durch einen externen Faktor. Das ist für den Händler schwierig, das ist für die Endkunden schwierig, das ist für dich als Marke schwierig. Und der Einzige, der dann wirklich daraus gewinnt, ist der Antriebshersteller. Das ist ja ein gutes Recht so. Nur ich als Fahrradhersteller hätte das schon wirklich gern bei Produktpolitik in der eigenen Hand. Und es geht tatsächlich nur, wenn du die Masterkomponente in der Hand hast.
Das heißt, der Ansicht, die manche Experten sind, dass man dass Integration oder so vertikale Integration schädlich ist oder ins Verderben führt, bist du nicht. Das heißt, dass man so viel wie möglich selbst macht.
Also, was in der Fahrradindustrie immer gern angeführt wird, ist das Beispiel OneMove. Ja, OneMove hat dann irgendwann die waren so eigenständig, dass es plötzlich keine Ersatzteile mehr gab und plötzlich hast du ein riesengroßes Bottleneck. Ich würde mal sagen, das ist tatsächlich der richtige Ansatz mit der falschen Lösung. Also bloß weil jetzt die Lösung halt nicht besonders gut war, auch nicht zu Ende gedacht war, bedeutete das, und sie war unreflektiert, weil zum Beispiel eigene Schaltung bauen ist ein Thema, das kann man machen, das muss man aber nicht. Wenn du wirklich eigene Schaltung bauen willst, dann gehst du eher in Richtung eines Pinion. Dann hast du eine Kooperation und du wirst um eines nicht drum herum kommen. Das Ding ist ein hoher Invest und du musst sehr, sehr, sehr viel testen und die Qualität im Griff haben und vor allen Dingen das Servicekonzept muss eigentlich immer größer ausgelegt sein als die Volumen, die du aktuell verkaufst, weil sonst geht der Weg relativ schnell in die Hölle. Ich bin ehrlicherweise ziemlich davon überzeugt, dass man vieles, dass die Wertschöpfungskette und die technologische Entwicklungstiefe und Fertigungstiefe in der Fahrradindustrie mittlerweile so oberflächlich ist, dass die Balance of Power mittlerweile komplett bei den Zulieferern liegt und überhaupt nicht bei der Fahrradindustrie. Und das führt dazu, dass man die aktuelle Pandemie ist deswegen schlägt mal wieder auf den Preis durch, weil wir kaum total vergleichbare Produkte haben, bei denen zum Schluss nur noch der Preis steht und die Reaktionskette im Grunde genommen vom Zulieferer über die Industrie beim Handel landet. Und das sollte uns ehrlicherweise eine Lehre sein. Wir versuchen es anders. Also wir sagen, dass wir vieles von dem inhausen. Wir sind aber schlau genug und lang genug in dem Markt. Also ich komme aus dem Fahrradfachhandelhaushalt, dass ich weiß, wenn du jetzt unbedingt meinst, du musst jetzt eine eigene Rahmen, also eine eigene Reifengröße zum Beispiel oder eigene Bremssysteme einführen, dann kann man das machen. Dann musst du aber so viel Volumen haben, musst du das Servicekonzept so schlau haben und so bulletproof haben, dass du den Kunden oder den Händler nie im Regen stehen lässt. Kannst du das nicht garantieren? Lass die Finger davon. Punkt. Und das heißt, nur weil sie jemand noch nicht wirklich richtig zu Ende gedacht hat, bedeutet es noch lange nicht, dass es nicht funktioniert. Es ist noch nie richtig gemacht worden, weil es die Notwendigkeit bisher noch nicht gab. Weil momentan haben wir so einen extrem expandierenden Markt gehabt, da war es eigentlich genug, du nimmst da ein Antriebssystem eines gewissen Herstellers, baust einen Rahmen drumherum, schreibst irgendeine lustige Marke drauf und dann wirst du es verkaufen. Das wird aber zukünftig nicht mehr genügen. Und dazu wird der technische Wettbewerb jetzt auch nach dieser Krise einfach zu sehr ausselektiert haben.
Ich bin mal gespannt auf euer System. Also auch, hast du mit der Oberfläche von der App gesprochen oder von einem
Vom Antriebssystem. Vom Antriebssystem. Bei der App, da sind wir jetzt gerade dran, die App, die braucht schon noch mehr Lufttank.
Also vom Display.
Vom Display, genau. Also das, was du tatsächlich, du steigst auf, schaltest es an und dann sollst du eigentlich damit zurechtkommen.
Ja, weil ich habe ja tatsächlich im Haushalt zwei Van-Move-Räder. Mhm. Und die leben beide immer noch.
Mhm, sehr gut.
Das eine hat nicht mal einen Motor,
ja.
Kriegt aber trotzdem noch, also erstens, wenn ich hinlaufe, dann begrüßt mich das, dann macht es klack, klack und leuchtet. Das ist der Hammer. Jedes Mal, das ist so, jedes Mal freue ich mich, wenn ich da hingehe, da denke ich, wow, das hat mich erkannt, ich bin da.
Ja, genau.
Und das Zweite ist, also die sind ja jetzt seit einer Weile unter neuer Führung und es gibt jetzt wieder Software-Updates. Mhm. Und da kommen dann tatsächlich neue Sachen rein, die jetzt für mich teilweise nicht so interessant sind, weil ich keinen Motor habe zum Beispiel. Aber du hast du kriegst Over-the-Air-Updates, genau. Und haben irgendwie neue... Irgendwie so Fahrtenzähler und so Zeug haben sie neu eingeführt. Aber du hast so eine Verbindung und das fühlt sich gut an. Mhm. Und du hast ja, du hast uns vorhin erzählt, ihr habt habt ihr auch Over-the-Air-Updates?
Ja, wir machen es ein bisschen anders. Also wir haben jetzt, da ist kein GPS und GSM, sondern wir nutzen tatsächlich die Handy via Bluetooth. Es ist eine total pragmatische Entscheidung. Du hast, wenn du dein Handy anschaust, dann hast du eigentlich die latest und best Hardware eigentlich immer in der Hosentasche. Mhm. Das nochmal nachzubauen, ist eigentlich Schwachsinn. Also ich bin ja ein ganz starker Verfechter, dass wir zukünftig die Displays abschaffen und wirklich nur minimal, wenn jemand einfach nur minimal fahren will, sondern nur die minimalste Informationen haben. Und der es ein bisschen elaborierter braucht, der nimmt sein Handy und hat ein Dashboard auf dem Handy und hat da alle Informationen. Das ist das Zentrum deines digitalen Lebens. Ja. Und nochmal ein Display nachzubauen, nochmal GPS, GSM, das ist alles totales Duplicate. Und hier Einheit zu schaffen, dass dein Smartphone und das Produkt zusammenspielen, ist eigentlich für mich der richtigere Weg. Es ist nur so, das Problem teilen wir uns mit allen anderen, wirklich allen Herstellern. Die Bluetooth-Verbindung zwischen einem E-Bike oder Auto und einem Handy, das ist teilweise ein völliger Graus. Es ist wirklich, die meisten Probleme, die wir wirklich mit der App haben, ist tatsächlich diese Verbindung. Und die hat teilweise nichts mit der App zu tun, sondern es sind Freigaben, das sind teilweise dann wieder iOS-Updates. Da sind wir nicht alleine, das gleiche Problem haben alle Autohersteller. Also das ist tatsächlich, man würde sich wünschen, dass es eine wahnsinnig einfache Verbindung gibt zwischen den beiden. Wir haben uns auch schon überlegt, dass es wirklich hart miteinander einfach wir Kabel verbinden. Also wir gehen eher oldschool. Das würden wir nicht machen, weil es mittlerweile alles wireless ist. Aber da halt mal, zum Beispiel ein schönes Beispiel, da können wir tatsächlich unseren eigenen Weg gehen und können sagen, du Leute, das macht überhaupt keinen Sinn, dass wir da nur 10.000 Parallelsysteme einbauen, die es nur teurer machen und nicht besser. Also besser ist ein iPhone oder ein Samsung-Handy zu werden. Gottes Himmels Willen, sagen wir dem Fahrradhersteller, der das schafft. Von der Hardware, also von rein von der Hardware und von der Software her.
Aber dadurch, dass ihr den Motor jetzt selbst habt und die komplette, ja, das komplette System drumherum, könnt ihr dann auch Funktionen nachrüsten, die dann auch alle nutzen können. Das heißt, der Motor wird aktualisiert. Du hast vorhin schon ein paar angemerkt. Kannst du die erwähnen, was da kommt
Beispiel? Also wie alles, was softwaretechnisch möglich ist, werden wir den Kunden mitgeben. Zum Beispiel, jetzt gab es ein Update. Also wir machen sehr viele Updates. Der Kunde kann über die App immer sein Firmware, also die Software, wie beim Tesla Up-to-Date hat. Das würde ich einmal empfehlen, weil da passiert viel im Hintergrund. Also dass wir Leistungskurven anpassen, dass wir einfach nur immer stärker an der Effizienz des Motors arbeiten. Und es ist sehr viel Software. Und es gibt dann also kleine Easter Eggs, wie zum Beispiel Hill Hold, nennen wir das. Das heißt, wenn du irgendwo am Berg stehst und stehen bleibst, weil du kurz absteigen musst, dann kannst du es so gestalten, dass dich der Motor wirklich, dass das Bike nicht zurückrollt. Es hält dich einfach in der Position. Es ist oft total wichtig, wenn du jetzt zum Beispiel am Berg bist und musst kurz stehen bleiben, weil irgendjemand vor dir ist, dann bleibst du einfach stehen, das Ding hält dich, du rollst nicht zurück und kannst damit ganz normal weiterfahren. Oder du stehst am Berg, plötzlich musst du kurz absteigen wegen den Kindern und dann hält das Ding erst einmal, du musst nicht auf, wie sollst du das machen? Du stehst auf der Bremse, musst hinten irgendwas an die Kinder machen. Das ist zum Beispiel alles, was softwaretechnisch möglich ist, wo man kein Hardware-Update braucht, schiebt man natürlich nach. Es gibt da Funktionen, zum Beispiel der neue Automodus, da brauchst du einen anderen Sensor drin. Das ist dann bei den neuen Motoren dann automatisch drin. Was wir aber nicht tun, ist, dass wir das als Vertriebsmittel nutzen, dass, ja, jetzt nur den neuen Motor und nur dann hast du die neue Funktion. Also uns wäre es eigentlich lieb, wenn der Motor immer das andere System das gleiche bleibt und die Software dann für die Kunden dann nachhinein einfach als Goodie dann immer weiter wächst. Und es gibt auch noch so Kleinigkeiten, wie wir zum Beispiel jetzt darüber nachdenken, dass wir ein Bremslicht, rein softwaregesteuertes Bremslicht haben, ein kleines Sicherheitsplus, das reine Software-Update ist. Und hält das Produkt interessant? Und wir sehen überhaupt keinen Sinn davon, wenn es eine, natürlich ist es immer Aufwand, aber den haben wir so und so. Und den wollen wir zum großen Teil einfach dann auch dazu benutzen, dass das Produkt einfach auch in Zukunft attraktiv bleibt.
Also du kannst da, wenn du ein normales Rücklicht am Rad hast, bisher schon, dann kriegst du ein Software-Update. Genau. Dieses Rücklicht musst du nicht verändern, sondern einfach durch die Software kriegt die dann entsprechend mehr Strom.
Genau. Und da steckt so viel in der Software. Wir zum Beispiel, die Software ist schlau genug, dass sie erkennt, in welchen Gang du fährst. die Software weiß, mit wie viel Druck du auf der Kette fährst. Und es ist jetzt kein großer Schritt mehr, dass wir dann das Fahrergewicht noch kennen, und wobei wir nicht einmal das wissen müssten, und dann irgendwann mal Predictive Maintenance-Funktionalitäten einführen und sagen, du pass auf, jetzt langsam denk mal an der Kette. Oder durch die Negativbeschleunigung wissen wir, wie oft bremst der Mensch. Oh, als Erfahrungswert würde man sagen, jetzt wird dann schon langsam das fertig. Und das ist tatsächlich, da ist keine Hardware, da sind keine Sensoren nötig, da ist nur Intelligenz notwendig. Der Motor hat 10 Sensoren an Bord. Das hört sich jetzt viel an. Das ist ehrlicherweise, wir haben die 4 Hauptsensoren, da ist nur ein Gyroskopsensor, also ein Lagesensor an Bord. Über diese Daten kannst du so, mit ein bisschen Kreativität so viel machen, und über Datenanalyse da so viel Mehrwert schaffen, und das wäre ja doof, wenn wir es den Kunden vorenthalten. Sind wir da schon gut? Na, wären wir aber besser.
Ganz kurz. Lageanalyse, also haben das alle Motoren drin? Habt ihr, dass ihr zum Beispiel jetzt, wenn ihr Hill-Hold macht,
ja?
Könnte das jeder Konkurrent machen?
Also wenn er keinen Gyrosensor, keinen Lagesensor an Bord hat, 3D-Sensor, dann wird es schwierig. Weil du musst einfach wissen, fährst du jetzt gerade bergauf, fährst du bergab, bist du in der Kurvenlage, bist du jetzt beschleunigt, bist du bremsen. Das, wenn du nicht feststellen kannst, dann wird es schwierig. Viele der Motoren haben das bereits an Bord. Bei uns war das schon immer drin. Also der war schon immer dabei, weil wir sagen, technologisch bauen wir immer den gleichen Motor. Das macht total Sinn. Also da zu unterscheiden, macht einfach wirklich wenig Sinn. Und der Rest kann man dann tatsächlich über Software steuern, damit wir das Ding interaktiver machen, mehr Funktionen geben. Und auch die Effizienz zum Beispiel, Effizienzsteigerungen sind auch durch Software, da ist relativ viel Musik drin. Und deswegen ist immer, da gibt es ständig Updates, da will man wieder versuchen, noch ein bisschen mehr aus dem Motor rauszukitzeln, dass er noch ein bisschen effizienter wird. Ja, und deswegen auch diese Software-Updates, dass die Kunden selber machen können.
Die sind aber kostenfrei für
ja,
die.
Ja, die sind kostenfrei.
Das ist keine In-App-Käufe möglich.
Nee, also das kann sein, dass wir bei teuren, sehr teuren Entwicklungen, bei dem die nicht wirklich jeder braucht, dass wir da unterscheiden müssen, weil wir einfach sagen, dem es nicht notwendig ist, der braucht es einfach nicht, und dem es wirklich, für den es interessant ist, der soll ein bisschen was dafür zahlen, weil es muss immer entwickelt werden. Ich würde es immer gern vermeiden, weil ich glaube, dass der ganze, das ist ja eine Riesendiskussion mit diesen ganzen Digitalisierungsthemen und IoT-Features. Die Monetarisierungsbereitschaft oder Zahlungsbereitschaft der Kunden ist da extremst limitiert. Also zum Beispiel, wenn wir Google bezahlen hätten müssen, dann wäre Google sicher nicht dort, wo sie jetzt sind. Und deshalb sind wir als Konsumenten, ich einschließlich, sind es einfach gewohnt. Bei meinem Tesla kriege ich auch Updates mit neuen Funktionen. Ich würde sie nie zahlen. Also, das würde mir gar nicht in den Sinn kommen. Aber mein nächstes Auto wird unter Umständen auch wieder Tesla, weil ich sage, wow, das ist so cool, das möchte ich nie wieder müssen. Und also diese ganzen Updates werden dann, glaube ich, eher zu Hygienefaktoren werden. Und du wirst irgendwann die Produkte nicht mehr verkaufen, wenn du sie nicht hast. Du wirst sie aber nicht signifikant besser verkaufen, bloß weil du sie hast, weil es einfach Grundanspruch wird.
Ich muss mal zurück zur Datenanalyse. Mhm. Ich war mal zu Besuch beim Hersteller der ersten echten In-Ear-Kopfhörer. Mhm. Das war, ich glaube, 2017 oder so, also schon lang her, bevor es die AirPods gab von Apple.
Ja.
Und die konnten ganz viel. Mhm. Also es waren In-Ear-Kopfhörer und die konnten zum Beispiel auf die Kopfneigung reagieren. Mhm. Und was mich echt fasziniert hat, war, die konnten deine Trittfrequenz auf dem Fahrrad analysieren. Mhm. Und dann habe ich mit einem Techniker gesprochen und der hat gemeint, naja, wir gucken uns einmal die Kurven an, die Sensoren liefern, und dann sehen wir da einen Ausschlag und gucken, was ist das, wo kommt das her?
Genau.
Und dann haben sie gesehen, aha, das ist, wenn jemand auf dem Rad fährt, da bewegen sich die Beine und diese Bewegung wird an gemessen, die Kopfhörer weitergegeben. Da haben sie sich dann drauf konzentriert, haben das rausgearbeitet und haben daraus eine Funktion gemacht. Das finde ich super cool. Und
genau.
Und das ist das sowas, was ihr betreibt auch dann?
Ja, also da bin ich ganz ehrlich, wir sind ein junger Hersteller, da stehen wir noch ganz am Anfang. Aber was wir haben, und das ist das wirklich wertvoll ist, wir haben ein System, das die Daten liefern kann. Und wenn du jetzt die Daten hast, also Daten sind erstmal völlig sinnlos. Daten sind der größte sinnlose Schwachsinn, die zu sammeln oder zu erheben, also wenn man nichts daraus macht. Sobald du aus Daten weißt, was du daraus machst, wird es plötzlich ein riesengroßer Vorteil. Und zwar für alle, für den Kunden, weil du dann eben genau solche Themen entwickeln kannst. Und Predictive Maintenance, du kannst Sicherheitssysteme, zum Beispiel wenn du in einer Schräglage bist und dann extrem Gas gibst und du merkst plötzlich, das Ding dreht durch, dann kannst du, also Anti-Schlupfregelung. Das ist ja alles im Grunde genommen theoretisch Dinge, die Sensoren alle die Daten liefern und du kannst über die Motorsteuerung steuern. Deswegen ist mir das so wichtig, diesen Durchgriff aufs System zu haben, dass wir solche Themen entwickeln. Ja, also da ist tatsächlich, da ist der Ideenvielfalt, der Kreativität keine Grenzen mehr gesetzt. Ich glaube, da kann man viele lustige Dinge machen, wie zum Beispiel das Furzkissen bei Tesla. Das ist einfach nur lustig, hat ja keine große Relevanz, aber man kann da ganz, ganz, ganz wichtige Dinge draus machen. Aber nochmal, das geht nur dann, wenn du ein System hast, das mal grundsätzlich die Sensoren erbaut. Und das Zweite, viel wichtiger, also mindestens genauso wichtig, sagen wir es mal so, du musst Zugriff dazu haben. Wenn du sagst, ja, es wäre schön und der Antriebshersteller sagt, naja, es interessiert uns eigentlich nicht, dann bleiben die ganzen Ideen in den Schubladen. Und wenn wir mal ehrlich sind, von 2010 bis jetzt 14 Jahre später, also ehrlicherweise so die ganz große Systemrevolution und Assistenz der Systemrevolution in den Antrieben, wäre für mich jetzt erst einmal ausblieben.
Also mir jetzt von den Markenherstellern, Motoren, Antriebsherstellern, glaube ich, kann ich dir recht geben. So, also die sind super, die funktionieren gut, da gibt es gar nichts. Die sind zuverlässig. Es gibt ein ABS, was super ist, was eine tolle Entwicklung ist, für bestimmte Einsatzzwecke in jedem Fall toll. Aber was du sagst, so von der Benutzerführung oder sowas, ist es immer noch relativ konventionell.
Genau.
Und natürlich haben die möglicherweise das Problem, dass sie irgendwie entscheiden müssen für alle anderen, was die denn brauchen und dann irgendwo einen sehr großen Kompromiss machen müssen möglicherweise.
Ja. Und es gibt natürlich, wenn einer in Führung geht, dann wird gerade in der Fallindustrie wird der Rest folgen. Also wenn du im Zweifelsfall die entscheiden musst, ob du ein extrem innovatives System gehst und ganz am Anfang stehst oder theoretisch mal so dem Reinheitsgebot des Marktes folgst, dann ist natürlich das Reinheitsgebot des Marktes der sicherere Weg. Und dazu gibt es wahrscheinlich diese extreme Angleichung. Jetzt kann man sagen, na ja, wenn man das HEFA-System anschaut, also so revolutionär ist es auch nicht, da würde ich erstmal recht geben. Da würde ich erstmal sagen, na ja, auf den ersten Blick ist es so. Auf den zweiten Blick würde ich mal sagen, wenn man genauer schaut, dann merkt man schon, dass die HEFA schon teilweise echt fundamental vom Rest unterscheidet. Erstmal, wir haben ein eigenes Antriebssystem. Also das heißt, wir können nicht auf die Stärke von einem großen Antriebshersteller vertrauen, dass der uns die Produkte verkauft, sondern alles, was wir erreichen, erreichen wir tatsächlich aus eigener Kraft. Und das ist ziemlicher Kraftakt, muss man ganz klar sagen. Aber man merkt, es funktioniert. Also du musst nicht unbedingt diese Ausstattungsliste haben, dass du im Markt wahrgenommen wirst. Das Zweite ist, wir haben schon was etabliert, was sie jetzt zukünftig immer stärker durchsetzen wird, dass unsere Motoren sehr, sehr leistungsstark sind. Also die haben sehr viel, bis zu 100 Newtonmeter Drehmoment. Wobei das nicht radikale Geschwindigkeit oder erste also hirnlose Energieverschwendung ist, sondern es hat ja einen ganz, ganz klaren Hintergrund. Da können wir vielleicht dann kurz damit drüber reden. Und das dritte, und wir haben zwei neue Themen, die mir total wichtig sind. Nummer eins, für mich, also der Motor ist extrem effizient. Also kommt der nächste Test raus, da sind wir im großen Reichweitentest dabei gewesen und da sind wir sehr, sehr weit vorne. Also extrem stark, aber sehr effizienter Motor, was ich total wichtig finde. Das kommt viel zu kurz. Und für mich aber das absolut Allerwichtigste, lustigerweise, ist das Ladegerät. Wir haben einen 6 Ampere Schnelllader, serienmäßig bei allen Produkten dabei. Der lädt eineinhalb Mal so schnell wie normale Ladegeräte. Das würden wir gerne noch steigern und würden dazu zukünftig die Batterien kleiner machen. Dann wird das Produkt leichter. Wir haben weniger Ressourcenbelastung durch die Lithium-Ionen-Zellen. Und mit einem schnellen, portalen Ladegerät fahre ich bis ans Ende der Welt. Mit einem 1000 Wattstunden Akku, der ist groß, schwer, der wird irgendwann mal leer. Mit einem richtigen Ladegerät nicht.
Ich war ja letzte Woche bei der Vorstellung von dem neuen Fahrrad, so für die Stadt, für Pendler. Und die erste Frage von dem anderen Journalisten war. Was meinst du?
Wie viel Kapazität hat er?
Richtig.
Mhm. Ja.
Und tatsächlich waren aber auch die und natürlich die Entwickler, die vorne standen.
Not again.
Und dann, ja, halt normal so, wie viel man braucht, haben sie gesagt. Ja. Ne? Und wenn du willst, dann kannst du ja auch noch einen zweiten hinmachen, wenn es sein muss. Aber es ist ja nicht für Weltreisen gedacht. Also kannst du nachladen, genau, zum Beispiel. Und das ist tatsächlich ein Punkt mit dem Schnellladen und der Größe des Akkus. Wie ist da der Unterschied ungefähr? Also jetzt, wenn ich bei eurem Schnellladegerät, kann ich für einen Bosch oder Shimano-Motor auch schnell laden? Oder ist das unterschiedlich?
Also teilweise bieten sie es an, also 6 Ampere. Normalerweise sind 4 Ampere als Marktstandard. Ganz viele haben mittlerweile 2 Ampere. Warum? Mhm. Weil das Ladegerät dadurch günstiger wird. Was bei so einem 800, 900 Wattstunden, also 800, 700, 800 Wattstunden Akku völliger Schwachsinn ist, weil du lädst teilweise bis zu 9, 10 Stunden. Das ist klar, du kannst über Nacht laden lassen, aber letztendlich schaut der echte Use Case so aus, normalerweise, also wie beim Autofahren, das wird leer, du fährst irgendwo hin, tankst nach und fährst weiter. Das funktioniert bei Lithium-Ionen-Akku nur, wenn du wirklich ein sehr schnelles Ladegerät hast. Unsere 6 Ampere, würde man sagen, ist ein guter Anfang. Also ich hätte gerne, also wir bis zu 20 Ampere, weil die Zellen vertragen es, die Zellen haben überhaupt kein Problem damit. Aber damit könnte man die Batterien kleiner machen. Das heißt, für mich, das Erste, was ich schaue beim E-Bike, ist nicht, wie groß ist der Akku, sondern wie schnell ist das Ladegerät, weil das viel wichtiger ist. Das ist wirklich viel wichtiger. Das gibt's bloß, es ist natürlich für Käufer immer einfach zu sagen, das ist ein 800 Wattstunden Akku. Weil klar, die Menschen da draußen haben eine totale Reichweitenangst. Und diese Reichweitenangst ist nicht stehen zu bleiben, weil sie können ganz normal weiterfahren, also ohne Antrieb weiterfahren, sondern es ist der Verlust dieses Superman-Effekts. Und den hassen wir alle Menschen, weil wir werden plötzlich wieder zu normalen Menschen. Das haben wir bisher beantwortet mit riesengroßen Akkus, die E-Bikes unglaublich schwer, unglaublich teuer gemacht haben und ehrlicherweise wenig sinnvoll sind. Es hat sich kein Mensch bisher, wirklich keiner, wirklich da draußen gibt es keinen, der sich über das Thema Laden jemals Gedanken gemacht hat. Also du hast immer hässliches, flimsiges Ladegerät, das Schleiß jetzt einstecken ist, das total langsam ist. Laden ist uncool, ist irgendwie nicht Teil der Produkterlebnisses. Deswegen versuchen wir es einfach irgendwie mit schwarzen, kreisigen Boxen zu ignorieren. Das ist ein völlig falscher Ansatz, völlig fundamental falscher Ansatz.
Du hast ja Tesla vorhin erwähnt, habe ich vorgestern eine Geschichte gelesen von dem deutschen Autofahrer, ich glaube, der heißt sogar Jürgen.
Klar.
Und der ist halt, ich glaube, 15 Millionen Kilometer mit seinem Tesla Model S gefahren. Mhm. Und Bestandteil des damaligen Kaufvertrags war kostenloses Laden. Denkt ihr auch an das Thema Laden, zum Beispiel Ladestationen oder Infrastruktur?
Ja, haben wir tatsächlich, diskutieren wir das öfter. Jetzt sind wir total pragmatisch. Wir haben in Deutschland circa 80 bis 100 Millionen Steckdosen. Da ist Energie. Also diese Ladeinfrastruktur, die dort vorhanden ist, die zu nachzubauen, ist fast an der Grenze zur Sinnlosigkeit. Das Einzige, was dazwischen fehlt, zwischen dem vollen Akku und der Steckdose, ist das Ladegerät. Wobei man ehrlicherweise sagen muss, genau genommen ist es nur ein Netzteil. Das Ladegerät selber sitzt ja im Akku drin. Aber damit wir es einfach machen, nehmen wir das Ladegerät. Und hier sehen wir das Riesenthema. Das heißt, es gibt ja Bestrebungen, dass auch die Ladegeräte vereinheitlicht werden. Das heißt, dass unser Ladegerät auch Bosch betreibt. Da sind wir absolut positiv. Also das wird aus allen Perspektiven Sinn machen. Wir machen ein eigenes Ladegerät, weil wir mit dem Rest einfach überhaupt nicht zufrieden sind. Das ja, aber sobald es eine einheitliche Ladeinfrastruktur gibt, würden wir uns gerne anpassen, weil das als andere macht überhaupt keinen Sinn. Also es ist völliger Schwachsinn, sich dagegen zu stellen. Wir werden aber trotzdem immer versuchen, wahnsinnig schnelle Ladegeräte zu entwickeln. Sichere, schnelle Ladegeräte, die portabel sind, damit ich mit den Hefa-Bikes im Grunde genommen nie mehr irgendwann einen leeren Akku habe. Es sei denn, irgendjemand plant jetzt durch die Sahara zu fahren, da ist es was anderes, da musst du tatsächlich dann Paneele mitnehmen, Solarpaneele oder zweite Akkus. Aber ganz ehrlich, wir sind mit unseren Rädern schon 200 Kilometer gefahren. Würde man keinen empfehlen, macht überhaupt keinen Spaß, ist völliger Wahnsinn und es ist 10 Stunden im Sattel und kein Mensch bleibt 10 Stunden im Sattel. Das ist einfach nicht die Essenz vom E-Biken.
Das heißt, wenn du zum Beispiel ein Restaurant betreibst,
ja,
oder eine andere Einrichtung, wo Leute hinkommen,
genau,
dann kannst du da einfach Steckdosen anbieten.
Steckdosen anbieten, das kannst du abrechnen, theoretisch wie bei Tesla. Tesla macht es ja vor. Der einzige Grund, warum Tesla eigene Ladestationen hat, weil das natürlich die normale Ladeinfrastruktur so nicht hergibt. Ja, weil du einfach, wenn du mit ein paar hundert Kilowattstunden laden willst, da reicht da 16 Ampere Leitung einfach nicht. Bei uns reicht es ja völlig aus. Das heißt, diese 16 Ampere, wenn wir mit denen voll mit 16 Ampere reingehen, da lädt das Ding schon wirklich wahnsinnig schnell. Das Einzige, was wir brauchen, ist das richtige Ladegerät. Für mich, ich sage es nochmal, und da bin ich wahrscheinlich der Einzige weltweit, aber das wird sicher nicht so bleiben, Leute, achts aufs Ladegerät. Nimm mal so sehr auf den Akku, weil wenn du wirklich nicht stehen bleiben willst, dann wirst du um ein Ladegerät nicht drum herum kommen. Und wie gesagt, wir haben 80 Millionen, 100 Millionen Steckdosen. Du findest immer eine Steckdose. Und für die ganzen Wirte und für die ganzen, zum Beispiel Ladesäulen. Also wir überlegen ja, dass wir einen Weg finden, dass wir Tesla-Ladegeräte, also die Tesla Supercharger mit einem Adapter an uns anstecken, damit wir auch diese Infrastruktur nutzen. Das wird alles gehen. Also die Infrastruktur ist schon da. Das Einzige, was nicht da ist, sind die entsprechenden Lader. Die Zellen können das alles. Also das ist alles schon vorbereitet. Nur die Ladegeräte, da ist noch viel Luft drin.
Weil bei den Autos, da ist das ja eigentlich Thema Nummer eins.
Ja.
Wo kann ich laden? Die Batteriekapazität, weiß ich nicht, ist, glaube ich, so in der öffentlichen Diskussion relativ zurückgegangen. Nee,
die reden nur über Reichweite. Und das ist natürlich auch ein total idiotischer Wert, weil die von ganz vielen Faktoren abhängt. Aber letztendlich ist der Ansatz der richtige. Und da muss man sagen, hat Elon Musk, man kann von ihm halten, was er will, aber der richtigen Ansatz. Er hat gesagt, die Größe der Batterie ist unerheblich. Es ist die Infrastruktur und das schnelle Laden ist eigentlich ausschlaggebend. Und da hat er recht. Also ich habe einen Tesla, ich oute mich. Und für diese Viertelstunde mal zwischenladen ist für mich mittlerweile perfekt. Also das stört mich überhaupt nicht mehr. Ich finde es super. Also das ist ja immer gut gemacht. Tesla-Infrastruktur funktioniert einfach immer. Und diese Viertelstunde Pause würde ich sowieso machen. Und das tut man auf einer Fahrradtour ganz genauso. Wenn ich tagtäglich bloß in die Arbeit unterwegs bin, da halten die Akkus das ja schon lange aus. Also da gibt es ja kaum mehr Akkus, die diese 14, 15, 20 Kilometer nicht halten.
Ich habe nur noch mal eine Zwischenfrage. Da gehen wir noch mal zurück zum Motor. Gibt es eine natürliche Grenze, eine sinnvolle Grenze fürs Drehmoment?
Mm.
Weil ihr seid jetzt bei 100, andere sind bei 90, 95. Mm. Dann gibt es irgendwie leichte mit 55 und 60. Mm. Und ich bin auch vor Jahren schon mit 120 mal welche gefahren. Und allerdings war das ein ganz anderes Gefühl. Das war wie ein Moped. Aber wie du ja sagst, das ist Software. Aber gibt es da irgendwas, wonach man sich wirklich richten kann?
Oder? Ja, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also das Erste ist, ich kenne diese 120 Newtonmeter Antriebe, die haben eine schlechte Software gehabt. Also du kannst unseren Motor fahren und du hast das Gefühl, das ist der langweiligste Motor der Serie. Wirklich. Also der ist wirklich, in der App kannst du das Ding so einstellen, dass es wirklich total langweilig ist. Du kannst den auch so einstellen, dass er tatsächlich ziemlich pushy ist, aber du kannst ihn nie einstellen, das geht einfach nicht, dass du davor Angst hast oder dass er unsicher wird. Der Motor hat mit den 100 Newtonmeter ist dann da, wenn du ihn brauchst. Das heißt, wir sagen, deswegen, das haben wir vorhin kurz angesagt, ein starker Motor ist eigentlich sicherer zu fahren als ein schwacher Motor. Also ein schwacher Fahrer braucht eigentlich einen starken Motor und ein sehr starker Fahrer braucht kommt mit einem schwächeren Motor aus. Weil dieses Verhältnis der Arbeitsaufteilung zwischen diesem Hybrid einfach verschoben wird. Und wir sagen, dass ein starker Motor sicherheitstechnisch tatsächlich Riesenvorteile haben kann, wenn er gut abgestimmt ist. Das ist immer bitte Voraussetzung. Warum? Weil um eine stabile Fahrgeschwindigkeit zu erreichen, brauchst du ca. 15 km/h. Dann ist die Drehkreisstabilität so hoch, dass du im Grunde genommen zu langsam umkippst. Damit kannst du sicher fahren. Das heißt, der Motor muss zu jeder Fahrsituation sicherstellen, dass du schnell und sicher auf diese 15 km/h kommst. Und das, egal, ob du am Berg stehst, den falschen Gang erwischt hast, egal, dass du am Berg mal kurz stehen bleiben musst, egal, ob du jetzt beim Ampelrotfahren auch einen falschen Gang hast, ob du hinten ein Kind drauf hast, ein Kindanhänger, ob du beladen bist, selber tatsächlich nicht der stärkste Mensch des Erdes bist oder unaufmerksam bist. Der Motor hilft dir immer aus diesen Situationen raus. Und deshalb ist das Thema für uns, ein starker Motor, tatsächlich, wenn er gut abgestimmt ist und beherrschbar bleibt, ein wichtiges Sicherheitsthema und ein Konvenienzthema. Die Grenze, ich würde mal sagen, ist, man muss da unterscheiden. Also, wenn du jetzt irgendwann mit 150 Newtonmeter Motor in einem Citybike hast, dann wird es irgendwann mal, macht es keinen Sinn mehr. 150 Newtonmeter beim Cargo oder beim SLEV, also wirklich so mit geschlossenem Compartment, also dem, was nach dem Cargo-Bike kommen wird, da macht es wieder sehr viel Sinn. Das heißt, man muss diese Frage global zu beantworten, dass da ist dann Schluss, da macht es keinen Sinn mehr, die macht keinen Sinn. Ich sage eher andersrum, es macht ein 40 Newtonmeter Motor macht irgendwann einfach keinen Sinn mehr. Und ich bin bis heute äußerst erstaunlich, bin total begeistert von der Marketingleistung der Fahrradindustrie, wie man es schafft, dass man einen leichten Motor, bei dem man einfach Leistung wegnimmt und einen leichten Akku, bei dem man einfach Kapazität rausnimmt, teurer verkaufen kann, obwohl wirklich einfach Zellen fehlen und Leistung fehlt, warum man den teurer verkaufen kann als ein Motor, der die volle Leistung bringt und einfach eine größere Kapazität hat. Weil rein aus betriebswirtschaftlicher Sicht muss der teurer sein, weil einfach mehr Bauteile, Zellen notwendig sind. Und ich glaube, dass die Zukunft, wir werden eines sehen, dass, also jetzt bin ich mal ganz mutig, der ganze Light Assist Bereich wird in zwei Jahren unglaublich große Probleme bekommen. Weil die Motoren immer leichter werden bei gleicher Leistung und dieses Thema Reichweite, dann über viel interessanter über Effizienz und schnelle Ladegeräte ist. Und ich glaube, also für mich gibt es als Konsumenten überhaupt keinen Grund, warum ich 50 Newtonmeter oder 60 Newtonmeter E-Bike kaufen sollte, das teurer ist als 80 oder 90 oder 100 Newtonmeter, bei dem ich die volle Leistung zur Verfügung habe, wenn es nicht bei ein paar, zwei Kilo zu sparen, das wäre es mir ehrlich gesagt nicht wert. Und nochmal wichtig, ein starker Motor, der die Leistungsreserven bietet und der gut einstellbar ist, lässt dir immer alle Möglichkeiten. Ein Motor, der einfach nicht mehr leisten kann, limitiert dich. Und wenn beide gleiches Preisniveau haben, ähnliches Gewichtsniveau, dann gibt es für mich einfach für die Light-Assist-Motoren überhaupt keine Begründung mehr.
Ist das auch in der Wahrnehmung, es hat sich ja viel verändert in den letzten 10 Jahren auf jeden Fall, was E-Bike und E-Bike-Akzeptanz angeht. Aber jetzt, wenn du von den Light-E-Bikes sprichst, ist es ja zum Teil vielleicht auch so, dass die ein oder anderen Personen sagen, okay, ich bin der sportliche Typ. Mhm. Ich brauche nicht so viel Power. Mhm. Und ich verzichte absichtlich darauf.
Ja, aber dann kauft der,
ist das dann ein Ego-Trip?
Nee, kauft der Fahrrad. Also wir haben tolle Fahrräder. Also wir nicht jetzt bei EFA, aber es gibt wahnsinnig tolle Fahrräder. Und ein E-Bike ist kein Fahrrad mit Motor, sondern ein E-Bike ist eine andere Art des Fahrens, ist eine neue Sportart. Da müssen wir bitte mal endlich mal anfangen, neu zu denken. Das ist ein Mensch-Maschinen-Hybrid. Das hat mit dem Fahrrad nichts mehr zu tun. Und die Light Assist sind so ein komischer neokonservativer Versuch, das E-Bike eigentlich wieder zurück zum Fahrrad zu stopfen. Aber da sage ich mal, Leute, bitte, lasst doch dem E-Bike die Entwicklung, dass sie frei als neue Kategorie entwickeln kann. Und bitte nie das E-Bike mit der Fahrradbrille vergleichen. Das ist ein völlig schwachsinniger Vergleich. Wenn man die ersten Motorräder sieht, das waren Fahrräder mit Motor, mit einer Combustion Engine. Jetzt, wenn ich mir KTM oder BMW anschaue und ein Fahrrad, dann haben die beiden nur noch ganz rudimentär gemeinsam was zu tun. Das ist ein völlig neuer Markt, völlig neue Ausdrucksweise, völlig neue Kultur. Und die Chance müssen wir dem E-Bike geben. Und deshalb sage ich, wenn ich brauche mir lang 20, 30, 40 Newton mit, dann sage ich, warum fahrst du dann nicht Fahrrad?
Aber auch wenn du sagst, dir reichen die, ne? Dann kannst du ja trotzdem eins mit mehr kaufen und Software zurückregeln, verbietet genau. Dir ja niemand.
Genau.
Und du hast
wenn der Preis der gleiche ist,
wenn der Preis der gleiche ist,
gleich ist, dann würde man sagen, lass mir doch die volle Flexibilität und such für mit den Sweet Spot.
Ich würde sagen, da lassen wir mal den Motor, genau. Weil da müssen wir nämlich, da habe ich tatsächlich ja auch eigene Erfahrungen jetzt im letzten Jahr sammeln können, da müssen wir ein andermal drüber sprechen.
Es passt ja auch super zu unserem Punkt, den er schon vorhin, also Modellpolitik, Marktsegmente, was du eben auch sagst, wo braucht man welchen Motor und wo entwickelt sich das E-Bike hin? Mhm. Du hast da eine Idee?
Ja, also ich glaube, dass das E-Bike, also wir können jetzt das ganz große Perspektive aufreißen, aber dann wird es...
Ich grätsche noch mal rein, also jetzt unabhängig vom Sport vielleicht. Ne? Also
ja.
Wir haben ja E-Mountainbikes und Sportwägen, Sport sonst wie, wird es immer geben, haben eine Berechtigung unbedingt, aber
es geht ja da auch um
Die Mobilität. Also wir teilen es immer zwischen Sport und Mobility, zwischen Activity und Mobility. Activity ist Freizeit, das ist Fahren um des Fahrenwillens. Da hast du meistens, die Strecke beginnt von A und endet wieder bei A. Du fährst, also der Weg ist das Ziel. Mobility, also Mobilität, ist von A nach B und von B nach A. Hier auf der sportlichen Seite Spitzen super, Anstrengung super, das ist der Grund, warum du es magst. Bei Mobilität ist Spitzen der absolute Killer. Und da ist Zeiteffizienz, also da spielen wir in Anführungszeichen eher rationale Themen. Und das ist die ganze Mobilität. Das heißt, dass das E-Bike zu einem echte Lösung für Mobilität wird. Und da sehen wir Riesenpotenzial. Das E-Bike schickt sich jetzt gerade an, den urbanen Raum zu erobern. Und da rede ich tatsächlich nicht von diesen klassischen Urban-Konzepten, diese schicken, die schönen, aber relativ eingeschränkten Produkten, sondern da rede ich eher von Mischung aus Citybike, Cargobike, also Dinge, die du wirklich in deinem Alltag nutzen kannst. Und da glaube ich, wird sehr, sehr viel passieren. Aber genau dort wird vor allen Dingen dieses Thema Sicherheit, also Diebstahlsicherheit, auch Innenverkehrssicherheit eine Riesenrolle spielen, dieses Thema Transport. Kein Mensch fährt nur sich selber rum, du hast immer irgendwas dabei. Der Erfolg der Cargos zeigt ja, das ist ja, da fährt plötzlich Mensch mit Gepäck, Mensch mit anderen Menschen. Ich glaube, aus den Cargo-Bikes, die Cargo-Bikes werden weiterhin sehr, sehr erfolgreich sein. Die haben es momentan ein bisschen schwierig, weil es der Markt gerade so ist, wie er ist. Aber wenn man schaut, wie stark sie diese Cargo-Bikes in die Lebensrealität der Menschen integriert haben, das ist das Erste, das wirklich mal jetzt das Auto ersetzt hat. Weil die Menschen einen riesen Vorteil daraus haben. Und wenn man die Linie weiterzieht, also plötzlich einspurig wird mehrspurig, eindimensional, also zweidimensional wird dreidimensional, dann wird aus dieser Linie sehr, sehr stark irgendwann mal kleine Vehikel, so Velomobile entstehen, die es jetzt schon gibt, die jetzt noch viel zu früh dran sind, aber die Potenzial haben, innerstädtisch zu einer unglaublichen Revolution zu führen. Also ich glaube, das ist ja eigentlich das, was das E-Bike dann wirklich irgendwann mal zum echten E-Bike macht. Aber da reden wir jetzt tatsächlich wahrscheinlich in 5 bis 10 Jahren sowas.
Aber kann die Fahrradindustrie, wenn sie es denn wollte, da auch Lobbyarbeit machen? Weil es ist ja ein Gesamtsystem, was man braucht. Mhm. Also auch ein mehrspuriges Fahrzeug, egal mit welchem Antrieb, braucht Platz und braucht einen sicheren Weg und muss auch meines Erachtens die anderen Verkehrsteilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer respektieren, also Fußgänger, nicht irgendwie mit dem E-Bike auf dem Gehweg fahren, ist einfach ja so eine Sache. Ne? Und wie weit kann man da beeinflussen, sollte die Fahrradindustrie Politik machen oder gibt's da einen Weg?
Also politische Einflussnahme hat immer in direkten Zusammenhang mit der wirtschaftlichen Bedeutung zu tun. Also wenn es gibt zwei Zahlen, die man miteinander vergleicht, dann wird es relativ schnell klar. In Deutschland sind wir ca. 500 Milliarden ist der Umsatz der Automobilindustrie und der deutsche Fahrradhandel wird, da liegen wir so circa bei 10 bis maximal 12. Das heißt, die sind Faktor 40 bis, also deutlich größer. Viel mehr Arbeitsplätze, viel mehr wirtschaftliche Bedeutung. Das heißt, die Politik wird immer dazu tendieren, dass sie der Automobilindustrie stärker zuhört. Und das kann man ihnen nicht einmal verübeln, weil das demokratische Prinzip ist, dass die vielen Menschen mehr Gehör finden als die der wenigen. Und da wird die Bedeutung des Fahrrads aktuell noch ein bisschen überschätzt. Das heißt, wenn wir jetzt uns anschicken, mit den ganzen guten Argumenten in Berlin vorstellig zu werden und auf kommunaler Ebene vorstellig zu werden, dann kannst du auf jemanden treffen, der das einfach ein persönliches Thema sieht, aber die Lobby der vielen wird immer ein Stück weit stärker sein. So, und ich glaube aber, dass das Lobby-Thema relativ schwierig sein wird. Es ist aber trotzdem, es gibt einen sehr guten Weg, wie man das macht. Und zwar, die Menschen haben ja zwei Stimmen. Das eine ist die politische Stimme. Und das zweite ist die Vote with your wallet. Das heißt, die Menschen treffen durch ihre Konsumentscheidungen, beeinflussen sie mindestens im gleichen Maße die Politik wie mit ihrer politischen Stimme. Ich würde mal sogar noch viel schneller mit dem Wallet. Ein Beispiel ist zum Beispiel auch aus der Industrie heraus, das E-Bike ist ja die Regulierung des E-Bikes, die Geschichte muss man sich mal vom Hannes Neupert erzählen lassen, die war ja wirklich praktisch über Nacht, weil der Erfolg des E-Bikes aus nichts plötzlich so stark war, dass die Politik reagieren hat müssen. Sie haben gesagt, okay, das eine machen wir Fahrrad, das andere machen wir S1, L1, fertig. Thema für uns jetzt erstmal erledigt. Das gleiche, die Mountainbikes. Mountainbikes sind auf deutschen Straßen immer nur eigentlich verboten. Sie werden aber geduldet, weil einfach die Menschen in so großen Massen das Ding gekauft haben, dass der Gesetzgeber ein bisschen überfordert war. Und ich glaube, damit man das, wo ich natürlich absolut recht gebe, ist, Infrastruktur ist außerordentlich wichtig. Ich glaube nur, dass die Infrastrukturprojekte, gerade in Innenstädten, das sind immer Flächenkonflikte. Das heißt, damit du mehr Fläche kriegst, musst du es irgendjemand wegnehmen. Jetzt, dass man sagt, wir sperren jetzt wie in Frankreich einfach das Auto aus der Innenstadt aus, das ist ein Prozess, der von der Fahrindustrie erstmal unabhängig ist, sondern da wird einfach das Auto Opfer seines eigenen Erfolgs. Und da muss ich mal aufpassen, weil sonst sitzt man eine halbe Stunde noch da, aber ich möchte bloß zu Bedenken geben, Autofahren ist wahnsinnig gefährlich. Fahrradfahren ist total ungefährlich. Für andere. Autofahren ist für andere, die nicht in einem Auto sitzen, unglaublich gefährlich. Deswegen braucht man Versicherung, deswegen braucht man einen Führerschein und diese ganzen Dinge. Die Gefährdungslage für einen E-Bike-Fahrer, selbst für ein Cargo-Bike, für andere, auch für Fußgänger, ist vorhanden, aber die ist bei weitem nicht so hoch wie beim Auto. Von dem her ist es klar, dass das Auto in der Innenstadt wahrscheinlich zukünftig immer schwerer haben wird, egal ob selbstfahren ist oder elektrisch, und dadurch automatisch Flächen automatisch frei werden. Das ist ein natürlicher Prozess, der mit der Fahrindustrie überhaupt nichts zu tun hat. Das ist einfach der Druck des Erfolgs des Autos. Und wenn diese Flächen frei werden, dann werden die Kommunen relativ rational entscheiden, wem geben wir diese Flächen. Und das wird das nächst Wichtigere werden. Und wenn wir zum Beispiel jetzt lauter Fahrradwege haben, die komplett leer sind, dann wird kein Kommunalpolitiker die Serie sagen, gut, machen wir noch ein bisschen mehr Fahrradwege, weil vielleicht fährt dann jemand. Wenn die Fahrradwege aber alle verstopft sind, lauter Cargo-Bikes, jeder im Stau steht und es totales Geschimpfe gibt, weil einfach zu viele die Vorteile des E-Bikes, des Fahrrads in der Stadt entdecken, dann gibt es für jeden Kommunalpolitiker genug Möglichkeiten, also die Flächenaufteilung in Richtung des Fahrrads ziehen wird.
Das heißt, du baust darauf, dass das E-Bike von sich heraus aus, dadurch, dass die Menschen es wollen,
ja,
auf die Straße kommt und dadurch,
genau,
den Rest verdrängt. Es wurde ja noch nie gefördert, oder? Gut, jetzt in letzter Zeit durch das Jobrad,
ja, aber das ist eine massive Förderung.
Die ersten Räder haben sich ja schon verkauft, ohne dass es eine Förderung gab.
Jetzt sage ich was, jetzt werde ich wahrscheinlich von der ganzen Industrie gleich wirklich, ich werde gelüncht. Aber das ist mir ehrlich gesagt fast ein bisschen wurscht. Also man geht davon aus, dass 40% der Fahrräder momentan über Dienstradleasing verkauft werden. Und ich bin ehrlicherweise, ich habe so ein bisschen Grundverdacht, dass die steigenden Preise ganz viel damit zu tun haben, dass die staatliche Förderung dazu geführt hat, dass die sehr viele Spieler in diesem E-Bike eingerichtet haben und Produkte gebracht haben, die im Grunde genommen immer teurer wurden, weil das ja durch das Leasing alles abgefedert wurde.
Ich glaube, da bist du nicht der Einzige.
Ja, und ich halte das tatsächlich für sehr gefährlich. Man braucht sich nur die Solarförderung anschauen. Das war wirklich eine tolle Geschichte, die Solarförderung, irgendwann der Markt muss auf seine eigenen Füßen stehen. Und wenn es der Markt verpasst, wirklich solide Geschäftskonzepte, die auch ohne diese Förderung funktionieren und die Förderung von einem Tag über die andere kippt wird, dann steht der Markt plötzlich über Nacht völlig blank da. Und es ist total gefährlich. Das heißt, das E-Bike ist so stark aus der Kategorie heraus, dass es bis jetzt alle Krisen praktisch schadlos überstanden hat. Ich glaube, darauf sollte man bauen, dass wir das E-Bike wirklich zur Blüte führen, wirklich Produkte schaffen, die da draußen den Menschen in der Innenstadt tatsächlich echtes, richtiges, taugliches Mobilitätsangebot bieten, bis dorthin, dass wir irgendwann wirklich mal so einen Wetterschutz, dass wir die ganzen Themen mal lösen. Dann ist es die Kategorie und die Notwendigkeit so stark, dass es nur noch aufgehalten werden kann. Und wie gesagt, ich glaube nicht, dass das E-Bike das Auto verdrängt. Das Auto verdrängt sich gerade selber. Aber die Flächen frei zu werden, da brauchen wir die richtigen attraktiven Produkte, schlaue attraktive Produkte, bezahlbare Produkte, die gerne auch geleast werden können, gar kein Thema, aber wir sollten nicht davon abhängig werden. Also es ist vor allem, wo man abhängig wird, dass wenn mal weg ist, dann fällst du in die tiefsten Tiefen.
Noch ganz kurz, weil beim Leasing ist das eine, wie sieht es aus mit Sharing, Mieten? Mhm. Systeme, jetzt haben wir ja Fluch oder Segen, diese Stehroller in den Städten, wo sie nicht mehr erlaubt sind.
kommen jetzt Fahrräder. Gibt es einen Grund, ein eigenes Fahrrad zu haben?
Ja, da schlagen zwei zu meiner Brust. Also es gibt sehr viele gute Argumente für Sharing. Und ich glaube, also ich bin ganz ehrlich, da werden wir jetzt auch die Nächsten hassen, was die E-Scooter-Leute, ich hasse die E-Scooter. Ich hasse sie wie die Pest. Und warum? Weil das ein völlig überhitzter Markt war. Es waren lauter Glücksritter, die einfach nur das Zeug in die Innenstädte geworfen haben und haben damit nicht nur den E-Scooter, meiner Meinung nach, wahnsinnig verbrannt. Sie haben das ganze Thema Sharing in extremste Ungnade gezogen. Also ich finde es wirklich, und das Problem ist, die Anbieter sind ja nicht da verantwortlich, wie mit dem Zeug umgegangen wird. Das Problem ist nur, den Bumerang werfen sie. Der kommt immer zurück. Also es ist wirklich erstaunlich, wie diese Scooter, wie achtlos diese Scooter überall rumstehen, was die alles blockieren, wie die ein ganzes, wirklich an sich sehr, sehr gutes Thema des gemeinsamen Nützens so diskreditieren können. Und zwar ich tue ihnen wahrscheinlich Anrecht, den Anbietern. Aber ich habe oft das Gefühl, bei denen ging es hauptsächlich das Amazon-Prinzip, einfach nur, der winner takes it all, und einfach nur rein investieren, wir schmeißen das Zeug rein. Und es ist, wir haben uns mit denen unterhalten und haben gesagt, wie lange hält denn so ein, wie viele Kilometer kriegt es denn aus so einem Roller raus? Die haben gesagt, das wissen wir nicht, das ist uns aber egal. Eine Ressourcenverschwendung vorm Herrn. Und ehrlicherweise, wir haben auch Projekte für einen großen Sharing-Anbieter gemacht und wir wissen, wie viel das Zeug wirklich weggeworfen wird. Und da aktuell muss ich dir tatsächlich sagen, nachhaltig ist das eigene Produkt zu haben, darauf aufzupassen und immer langes Leben zu vergönnen, weil das Sharing ist wirklich die Lebensdauer von den Dingen, wenn die wirklich mal publik werden würde, da wird da wirklich Angst und Bange. Und nachhaltig ist das erstmal nicht. Ich weiß, das ist jetzt überspitzt und wahrscheinlich werde dafür auch gegrillt, nur ich würde es mir wünschen, dass wir weniger Ressourcen verbraten, dass wir Dinge viel mehr teilen. Wir haben uns das ehrlich gesagt auch schon überlegt. Aber aktuell, wie du die Dinger bauen musst und wie viel unglaublich viel Verschrottung du hast, da würde ich mal sagen, lasst uns lieber die Räder bauen, lasst uns versuchen, dass die Räder lang attraktiv bleiben, dass sie lang genutzt werden. Ist wahrscheinlich nachhaltiger, als jedes Jahr 1 Million einfach zu ersetzen, weil die einfach rausgeschmissen werden.
Es ist so halt nach, du kennst den Karl Valentin, ne? Die Leute sind gut, aber die Menschen schlecht.
Also, ich verstehe es ehrlich gesagt auch nicht ganz, ehrlicherweise. Also, wenn ich es gibt einen Spruch, don't be gentle, it's a rental. Den muss ich ehrlicherweise sagen, vielleicht bin ich Ausnahme, den teile ich überhaupt nicht. Bei mir ist eher so, wenn ich mir jetzt auch von Sixt ein Auto miete, dann habe ich immer das Gefühl, ich muss darauf aufpassen, weil es ist nicht meins. Es wäre wahrscheinlich auch wieder grillt, weil es wahrscheinlich erzkonservativ ist. Man tut sowas nicht. Ich passe darauf auf. Ich find's auch furchtbar, ein Produkt kaputt zu machen. Oder irgendwo achtlos irgendwo hinzustellen, wo ich weiß, dass da wird vielleicht jemand mit einem Rollstuhl oder mit einem Kinderwagen nicht mehr durchkommen. Ich weiß nicht, woher das kommt, weil ich glaube, grundsätzlich bin ich überzeugt, dass die Menschen gut sind. Irgendwie beim Sharing, bei Scooter, da scheint es irgendwie immer so ein bisschen den Schalter umzulegen. Ich weiß nicht, woran es liegt.
Wir haben ja beide Erfahrungen mit Carsharing. Mhm. Also ich mache seit, ich glaube, 1997. Mhm. Damals musste man noch irgendwie Einlagen leisten und sowas. Mhm. Carsharing, und das sind solche, die haben feste Stationen und die haben kein Venture Capital. Mhm. Und die kaufen neue Autos, wenn neue Autos gebraucht werden.
Ja, genau.
Und ich habe das Gefühl, dass die besser behandelt werden. Dass die Leute, die haben immer noch das Gefühl, ein bisschen, dass sie so einer Gemeinschaft angehören, ja, und dass sie untereinander Respekt haben müssen. Es gibt Probleme, manchmal irgendwie stinkt ein Auto nach Rauch oder so. Mhm. Oder es gibt ganz, ganz wenig. Und andererseits, dann habe ich irgendwann mal, wollte ich irgendwie meinen Sohn irgendwo nachts abholen, und da gab es halt keins an der Station. Dann habe ich mir auf der Straße eins genommen. Und da waren alle Schalter im Auto waren kaputt. Mhm. Und es war dreckig. Mhm. Und also es ist so eine, wenn man diese, vielleicht ist es auch zum Beispiel bei Sharing-Systemen, Fahrrad- oder E-Bike-Sharing, die mit Stationen arbeiten oder die auch
vielleicht an andere Angebote gekoppelt sind. Vielleicht ist es da anders.
Also ein schönes Beispiel, das jetzt eigentlich nicht in das Sharing-Thema geht, aber um das Thema intrinsische und extrinsische Motivation. Wir haben mal, in meinem Studium war das, für die Deutsche Post E-Bike entwickelt. Es war ganz, ganz früh. Also es war damals waren die E-Bikes noch wirklich in den Kinderschuhen. Und wir haben dann auch so ein Konzept gehabt mit 4 Boxen, geschlossene Boxen. Es war damals die Zeit der Milzbrandbriefe. Also das heißt, da war es eher wichtig, dass nichts rausgestellt wird, sondern dass nichts reinkommt. Und wir haben da ein sehr, sehr schönes Konzept entwickelt und haben einen Prototypen gebaut und haben ein paar rumfahren lassen. Und die sind nach 3-4 Tagen völlig zerstört zurückgekommen, aber völlig zerstört. Also die waren wirklich komplett hinüber. Wir haben uns dann schon mal gewundert, warum diese bestehenden Fahrräder der Deutschen Post so unglaublich rudimentär, einfach und unglaublich schwer waren. Und die Antwort war ganz einfach. Die Zusteller hatten wenig Grund. Also da müssen wir mal so sagen, das war so extrinsisch motiviert, die mussten halt ausfahren und das Fahrrad war nicht ihr Body, Best Body, sondern es war das Ding, wo sie ihren Wut ein bisschen Luft lassen konnten. Wir haben uns sehr viel mit Zusteller unterhalten und haben gesagt, ob sie das extra machen. Nein, das machen sie nicht. Und es ist teilweise mit bis zu 100 Kilo, so, das ist ganz schwer zu navigieren. Also gibt es ganz viele Notwendigkeiten und da konnten die auch gar nichts dafür. Aber der echte Schutz fürs Produkt wäre gewesen, wenn die tatsächlich ein bisschen vorsichtiger gewesen wären, dann hätte man die Dinge viel einfacher, leichter machen können und da hätte man sich sehr, sehr, sehr viel Vandalismus, in Anführungszeichen, nicht verhinderten Vandalismus sparen können. Ich möchte jetzt nichts gegen die Zusteller sagen, sondern das waren wahnsinnig, wahnsinnig nette Burschen oder Mädels, mit denen wir wirklich super zusammengearbeitet haben. Und die haben auch gesagt, ja, sie würden ja gern drauf aufpassen, aber es ist so schwierig. Und du hast dann wirklich durchgemerkt, es gibt für sie keinen Grund, drauf aufzupassen. Es gibt einfach keinen. Wenn denen das Produkt wirklich, und es waren wahnsinnig lieblose Produkte. Wir haben dann ein ganz, ganz schönes, ganz extrem schönen Prototypen gemacht. Der war dann tatsächlich, der hat es überlebt. Da haben sie dann echt drauf aufgepasst, weil da gab es eine emotionale Verbindung zu dem Ding. Aber es war trotzdem für sie schwierig, weil sie gesagt haben, naja, aber da bin ich nicht so schnell. Also, nicht falsch verstehen, das bedeutet jetzt nicht, die Zusteller sind schuld dran. Es war nur so, aber bei die Sharing Bikes werden mittlerweile so schusssicher gebaut, dass sie tatsächlich nicht besonders schön, nicht besonders leicht sind und sie sind so damit gentle to rental. Das ist it's not your body. Und deswegen glaube ich, dass tatsächlich, wenn du einen emotionalen Bezug dazu hast zu dem Produkt, wir können nie ein Produkt bauen, das den Nutzer, der es drauf anlegt, überlebt. Das kannst du völlig vergessen. Das Rennen wirst du immer verlieren. Der beste Schutz ist tatsächlich, wenn der Nutzer einen Grund hat, darauf aufzupassen. Und der beste Grund, darauf aufzupassen, ist tatsächlich, wenn es ihm gehört. Und deshalb glaube ich, dass die stärkste intrinsische Motivation, warum das Sharing auch zukünftig flächendeckend vielleicht schwer haben wird, ist, weil dieser gordische Knoten, wenn man den nicht durchstößt, dass das Ding wirklich für dich der Best Buddy ist, dann wird der Schutz nie ausreichen, dass das Produkt nicht irgendwann wirklich kaputt wird. Wir haben ehrlicherweise mal darüber nachgedacht, dass wir so ein Zwischending machen. Das heißt, die Hefer stehen auf der Straße, du gehst hin, kannst es mieten und dann ist es aber erst mal deins. Mietest es. Das ist erst einmal deins, dass du eine emotionale Verbindung dazu aufbaust. Und dann auch über solche Themen wie IoT, dass das Ding dich wirklich erkennt. Weil nur dann hast du diesen intrinsischen Schutz, dass der Benutzer auf dich aufpasst.
Das ist so wie Swapfeeds in der Art.
Sowas in die Richtung Swapfeeds. Weil wenn man sich die Swapfeeds anschaut, die sind tatsächlich nicht schusssicher bis Kaliber 45. Und da funktioniert es ein bisschen besser. Man sieht aber auch an Swapfeeds mit den finanziellen Problemen, die haben, die Rechnungen gehen oft nicht aus. Und deshalb, ich würde es mir wünschen, ich glaube, wir müssen bloß dieses Sharing-Thema total anders denken. Und so wie wir es jetzt beantworten, glaube ich nicht, dass es funktionieren wird. Aber vom Thema selber bin ich tatsächlich überzeugt, dass es aus Ressourcensicht sehr viel Sinn machen würde.
Ich würde, wir haben noch einen Punkt, den haben wir uns heute früh, der ist uns heute früh im Auto eingefallen, über den wir im Frühjahr gesprochen haben. Das war eure AI, die ihr einsetzt.
Ja.
Die hatte Namen.
Tanja.
Ja.
Die Tanja.
Gibt's die noch? Was macht ihr mit der? Wie hat sich da was weiterentwickelt, seitdem wir im Frühjahr darüber gesprochen haben?
Ja, also die Tanja ist tatsächlich, wir haben relativ früh schon den ersten digitalen Mitarbeiter eingestellt, also in Anführungszeichen. Das ist die Tanja, die hat tatsächlich einen Namen, das ist eine künstliche Intelligenz, die wir trainieren und bei der wir das testen wollten, wie, inwiefern kann man die Tanja und Mensch, also beiden Menschen, Mensch und Artificial Intelligence, wie können die zusammenarbeiten? Und ist es tatsächlich ein Thema, dass wir einen Kundenservice und so weiter verbessern können mit der Tanja? Tanja ist auf der Webseite, die arbeitet da fleißig vor sich hin, wir sind schon deutlich schlauer. Wir wissen tatsächlich, wir haben keine Angst, das einzusetzen. Wir wissen, was sie kann. Wir wissen, wo ihre Grenzen liegen.
Also die ist auf der Website, weil ich glaube, als wir das letzte Mal drüber besprochen haben, habt ihr die intern eingesetzt,
oder? Die war erst intern, genau. Die war erst intern und hat intern mitgeholfen. Dann haben sie irgendwann mal wirklich rauslassen. Es gibt die Möglichkeiten, dass der künstliche Intelligenz tatsächlich interne Aufgaben übernimmt, also Mensch Arbeit abnimmt, damit wir Menschen uns um das kümmern, was wir wirklich am besten können. Das hat bei uns dazu geführt, dass wir jetzt in diesem Thema Artificial Intelligence entzaubert sind. Das heißt, wir wissen, was sie können, wir wissen, was sie nicht können, wir wissen, wir können uns ungefähr vorstellen, wohin die Reise geht. Und aktuell Stand jetzt hätte ich die Angst vor der künstlichen Intelligenz verloren. Und wir wissen jetzt, glaube ich, immer genauer, wo wir sie einsetzen können, wo wir sie wirklich zum Benefit. Und ich würde jetzt erstmal eines sagen, es wird demnächst die generelle, also bis jetzt haben wir ChatGPT, bedeutet ja, dass es ein trainiertes System ist. Und es wird demnächst also eine künstliche Intelligenz geben, die allgemein, also die ist tatsächlich, die trainiert sich dann selber, die wächst selber. Das ist dann nochmal ein fundamentaler Sprung. Wenn dann auch Quantencomputing kommt, weil jetzt momentan haben wir schon noch relativ viel Zeitlatenz drin, weil einfach das extrem rechenintensiv ist, da wird es nochmal auf eine neue Stufe heben. Ich glaube aber, dass jetzt momentan werden künstliche Intelligenz wirklich ein Gießkannenprinzip, also alles ist jetzt künstliche Intelligenz. Ja, und das wird ziemlich einen Hype geben und der wird dann irgendwann relativ abflachen, weil dann doch irgendwie vieles hinter den Erwartungen bleibt. Und dann wird es eine so eine Art Abflachung geben und dann beginnt die Zeit der spezialisierten künstlichen Intelligenzen, die dann sehr punktuell eingesetzt werden, wirklich echte Spezialaufgaben übernehmen, bis hin tatsächlich auch zu generischeren Aufgaben, aber doch eher spezialisiert. Und man dann sehr genau weiß, für was man Intelligenzen wirklich gut brauchen kann und wo man einfach merkt, da waren einfach die Erwartungen ein bisschen noch übertrieben. Aber ja, wir haben sehr gute Erfahrungen damit gemacht. Die Tanja ist tatsächlich bei Betriebsfeiern dabei. Da steht wirklich ein Computer und wir tippen was ein. Wir können mittlerweile auch mit ihr sprechen. Und wir halten viel davon, das auszuprobieren. Für uns geht es eher darum, dass wir Erreichbarkeiten und Spitzen abfangen. Menschen dadurch ersetzen ist aktuell nicht der Plan und das kann sie auch noch nicht. Das wird vielleicht später mal kommen, aber da wird noch viel Wasser in die Isar runterfließen.
Mit deiner Angst vor KI, die du jetzt nicht hast, meinst du, dass sie uns obsolet macht als Menschen und als Produktentwickler und Produktentwicklerinnen? Hm.
Ich glaube, das hängt jetzt davon ab, wie schlau wir sind. Also erstmal, dass wir diese Horror-Szenarien, dass die KI zukünftig uns Menschen ersetzt, komplett ersetzt, da glaube ich, das dauert einfach nur eine relativ lange Zeit, bis es wirklich soweit ist. Wobei man vorsichtig sein muss, ist eine exponentielle Entwicklungskurve. Ich glaube, was wir tun, also wir verfolgen einen Ansatz oder für uns in der Zukunft, lass uns mal ein Bild entwerfen. Das heißt, die KI ersetzt Arbeitnehmer. Ist eine Möglichkeit. Das wäre für die Unternehmerseite wahrscheinlich erstmal der Traum. Was man immer vergisst, ist, dass du das Problem dann im Grunde genommen an irgendjemand anders auslagerst, dann bist du halt nicht mehr abhängig von deinen Arbeitnehmern, sondern bist du abhängig von ChatGPT, Microsoft oder sonst irgendjemand. Würde ich tatsächlich sagen, boah, bitte nicht. Menschen zu ersetzen, komplett zu ersetzen mit der künstlichen Intelligenz führt dazu, dass du den Sturm auf Webstühle der Moderne hast. Das heißt, das werden die Menschen nicht akzeptieren, da werden wir zu inneren Spannungen kommen, die werden uns um die Ohren fliegen. Die Wahrheit wird in der Mitte liegen. Also ich zum Beispiel würde tatsächlich sagen, das wollen wir mal ausprobieren, dass jeder Mitarbeiter seine eigene Tanja bekommt. Das ist ein in sich geschlossenes Modell. Und wir trennen sehr, 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 sehr genau zwischen dem Modell. Das Modell ist erstmal im Grunde genommen nur ein normal trainierter Mensch, in Anführungszeichen, ein normaler Mensch. mit gewissen Grundwissen. Das Fachwissen über die Firma müssen wir ihnen geben und das Detailwissen über das, was die Aufgabe wirklich macht, das ist das Wissen des Mitarbeiters. Und das Wissen des Mitarbeiters, wenn er die künstliche Intelligenz trainiert, wird in eine separate Datenbank geschrieben und das ist schlicht und ergreifend urheberrechtlich geschützt. Da haben wir Gesetze, die das eigentlich schon schützen, Punkt. Das Firmenwissen ist in einer Datenbank, und ich würde sogar so weit gehen, dass man sagt, diese Datenbank, wo mein persönliches Mitarbeiterwissen gespeichert wird, das liegt in meiner Cloud, da habe ich volle Kontrolle drüber. Und verlasse ich die Firma, wird diese künstliche Intelligenz gelöscht. Sie muss gelöscht werden. Die ist dann einfach weg. Wenn ich jetzt als Arbeitnehmer diese künstliche Intelligenz so stark trainiere, dass sie extrem gut wird, so dass sie mir ersetzen kann, dann wäre es mir als Arbeitgeber dann völlig egal, ob zum Beispiel im Service der Mensch wirklich dort sitzt oder seine künstliche Intelligenz ihn vertritt. Und wenn er dann sagt, er macht Homeoffice, geht mit seinen Kindern irgendwo hin und die künstliche Intelligenz vertritt ihn, dann wäre mir das als Arbeitgeber völlig okay damit. Das heißt, der Arbeitnehmer würde sich die Freiheit durch die künstliche Intelligenz bewahren. Was nicht passieren darf und wird ist, sobald das, zum Beispiel dieser Mitarbeiter kündigt, muss wird der Teil, der sein Urheberrecht hat, wird gelöscht. Der muss gelöscht werden. Den kann ich nicht einfach kopieren. Und was wir dann hätten, ist, dass plötzlich, es ergibt sich wie beim E-Bike Hybrid zwischen künstlicher Intelligenz und Mensch und die Verteilung, was ich mache, wie viel da rausgebe und was nicht, liegt an mir. Und ich kann mir tatsächlich auch die Möglichkeit erarbeiten, zum Beispiel als Produktentwickler, wenn ich meine künstliche Intelligenz so stark ausbaue, dass die tatsächlich die Fähigkeit hätte, dann, während ich gerade ein Buch lese, dass die für mich die Arbeit erledigt, dann hätte man was erreicht, was für viele Menschen tatsächlich ein Riesenbefreiungsschlag wäre, was auch in der Produktivität des Landes sich deutlich niederschlagen würde.
Ich sehe schon, wir müssen da nochmal drüber sprechen. Was ich mich nur jetzt merkt ihr das, was du sagen wolltest, was mir nur jetzt auffällt, also du hast da eine recht konkrete, durchdachte Vorstellung. Kam das aus einem Zwang heraus, den ihr schon hattet, oder ist das was, wo du dir so einfach Gedanken drüber gemacht hast?
Ich glaube, es ist Common Sense. Also ich glaube nicht, dass ich der Einzige bin, der wenn man mal 3 Minuten drüber nachdenkt, dann kommst du fast automatisch zu einem Schluss. Das hat damit zu tun, dass ich grundsätzlich, ich habe mir irgendwann mal, ich bin immer Late Adapter gewesen. Ich habe immer bei Technologien, fand ich immer ganz doof am Anfang, und ich habe gemerkt, dass ich einfach nur seltsamerweise immer erst konservativ war. Also ein gewisser Zweifel ist immer gut. Jetzt habe ich bei der künstlichen Intelligenz oder bei anderen Themen habe ich es einfach umgedreht und gesagt, okay, geh rein. Also ich habe immer über was geurteilt, von dem ich eigentlich wirklich keine Ahnung hatte. Und das ist so der Kruger-Dunning-Effekt. Das heißt, die Menschen mit der stärksten Meinung sind meistens die am wenigsten Ahnung haben. Die immer die differenzierteste Meinung haben, sind meistens die am meisten wissen. Also der Weise weiß, dass er nichts weiß. Und um diesen Effekt zu umgehen, habe ich mich relativ schnell und viel mit dieser KI beschäftigt. Und zwar nicht theoretisch, sondern wirklich rein praktisch. Der Rest ist wirklich nur Schattenboxen. Und wenn du darüber Gedanken machst, dann kommst du tatsächlich so zu einem Schluss. Weil wir wirklich, ich finde KI spannend, wir wollen wissen, was man daraus macht. Und wenn wir was daraus machen, dann wollen wir nicht einfach unreflektiert das Ding reinschmeißen, sondern wir wollen so, dass es nachhaltig wird, dass es nicht zu einer Konkurrenz zwischen uns und Mensch führt, sondern zu einem wie beim E-Bikes. E-Bike macht aus uns mehr. Und die künstliche Intelligenz kann aus uns auch mehr machen. Und da muss man sich, glaube ich, halt dann einfach mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Und wie gesagt, ich glaube, dass das keine besonders originellen Gedanken sind. Ich würde mir bloß wünschen, dass die Politik ähnlich drüber nachdenkt. Weil ansonsten haben wir wieder das Übliche, the world innovates, Europe regulates. Und damit nehmen wir auch hier wieder einen Teil, und ich glaube, gerade in der künstlichen Intelligenz hat Europa und Deutschland Riesenchancen.
Ja, es ist spannend. Also wie bei dem E-Bike, die Angst ein bisschen da ist, dass der Mensch schwach wird, hat man bei der KI die Angst, dass der Mensch dumm wird.
Das hat man.
Und dieses Hybrid ist vielleicht das sinnvoll, es klingt sinnvoll, und es wird sicherlich auch weiterhin Menschen geben, die Spaß haben, selbst zu denken.
Ja, Aristoteles, glaube ich, ich kann es noch nicht merken, Aristoteles war es, der größte Befürworter der Nichtverbreitung von Schrift war. Weil er sagt, wenn sie die Menschen alles aufschreiben, werden sie dumm und sie werden nichts mehr wissen. Das war übrigens bei jeder Medienrevolution genau oder bei jeder technischen Revolution, wir werden keine Arbeit mehr haben. Und wenn wir schauen uns die letzten 200 Jahre Industriegeschichte an, dann haben die Webstühle, der Setzen der Webstühle, der Weber durch die Webstühle, haben nicht zu weniger wirtschaftlichen Wohlstand und weniger Arbeitsplätzen geführt, sondern eher das Gegenteil. Und beim E-Bike, wenn ich dem E-Bike irgendetwas wirklich ankreiden würde, wo ich es nicht besonders positiv sehe, dann ist es in der Frustresilienz. Das heißt, das E-Bike, durch das, dass es dir sämtlichen den Frust des Berges nimmt, ist es ein Bauteil, dass wir immer weniger mit Frust umgehen können. Da würde ich mal sagen, da gebe ich dir recht, das ist die große Schwäche des E-Bikes. Aber dass wir weniger fahren, weniger sportlich unterwegs sind. Also der Cardio-Fitness-Unterschied bei vielen Studien zwischen normalem Fahren und E-Bike-Fahren ist ein 5% Unterschied, das ist fast nichts. Die Sportwissenschaftler sagen eher, dass das E-Bike eigentlich die gesündere Art des Trainings ist als normales Fahrradfahren. Also von dem her hätte ich da keine Angst. Aber bei der künstlichen Intelligenz glaube ich, dass wir nicht dümmer werden dadurch. Wir werden sogar schlauer, weil der Zugang zu Wissen deutlich schneller und besser wird. Aber alles, je konvenienter das Leben wird, desto weniger stressresilient werden wir. Und das merkt man schon auch an den jungen Generationen, die so aufgewachsen sind. Und das ist tatsächlich eine Gefahr, der müssen wir tatsächlich hart begegnen, auch im E-Bike. Aber Angst davor, dass das E-Bike uns fett macht und die KI dumm macht, die hätte ich tatsächlich nicht. Dass wir wenig mit Stress, mit Frustration umgehen können, da sehe ich tatsächlich eine Gefahr.
Das ist doch ein ganz gutes Schlusswort. Danke dir.
Danke euch.